Willkommen im Lehrerzimmer auf Konterfunk, unserer Sendung rund um Bildungsthemen, pädagogische Fragen, Gedanken zum Leben an unseren Schulen und einen Blick auf die Bildungspolitik. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Das Abitur sollte einst als Beleg dienen für geballtes Wissen, Lernfähigkeit und ganz viel Fleiß. Das ist nicht mehr so, vermutet der Bildungsforscher Hans-Peter Klein. Er spricht von einem Discount-Abi, das man sich mittlerweile wie nebenbei holen kann, weil das Niveau laufend gesenkt wird und es zum Kinderspiel wird, Bestnoten zu ergattern. Wie er zu diesem Befund kommt, welches die Folgen sind und was aus seiner Sicht nun geschehen müsste, wir sprechen mit dem Didaktiker darüber. Wer eine Schule in Israel besucht, der wird darin nicht viel von dem erkennen, was bei uns Usanz ist. Das Schulsystem tickt anders, das wird schon beim Blick in die Klassenzimmer klar und erst recht bei einem vertieften Blick ins Bildungswesen. Einen solchen liefert uns heute unser Nahost-Korrespondent Pierre Heumann. Außerdem in dieser Sendung aktuelle Nachrichten aus dem Bildungsbereich. Soweit die Themenübersicht. Ich wünsche gute Informationen mit dem Lehrerzimmer hier auf Konterfunk. Wir freuen uns ja alle, wenn unsere Kinder mit guten Noten nach Hause kommen. Allerdings kann die nackte Zahl allein manchmal irreführend sein, dann beispielsweise, wenn das abgefragte Niveau so tief ist, dass man sich für eine schlechtere Note sehr hätte anstrengen müssen. Und wohin führt es mit Blick auf den weiteren Bildungsweg, wenn eine glänzende Benotung auf dem Weg zum Abitur relativ einfach zu erhalten ist? Dass genau dem in Deutschland so ist, das ist der starke Verdacht von Professor Dr. Hans-Peter Klein. Er ist Biologe, Didaktiker und Bildungsforscher und von ihm stammen Begriffe wie Abi-Inflation und Discount-Abitur. Über seine Befunde sprechen wir nun mit ihm. Guten Tag, Herr Klein.
Guten Tag.
Herr Klein, wieso ist diese Sicht, dass eine tolle Note einfach mal eine gute Nachricht ist und nach einer Belohnung ruft, warum ist diese Perspektive so trügerisch, wenn Sie das mal allgemein ausformulieren können?
Ja, in der Vergangenheit, sagen wir mal in den 70er, 80er und 90er Jahren, hat schon eine anstrengende Leistung bedurft, eine gute Note zu erzielen. Ja, man hat also die nicht geschenkt bekommen. Es gab damals meines Erinnerns kaum die Note 1, irgendwas, sondern es fing dann meistens bei 1,8, 1,9, 2,0 an. Mittlerweile sind die Abituren natürlich numerisch besser geworden, und zwar deutlich besser geworden, weil man natürlich auch eine Erleichterung dadurch vorgenommen hat, weil man sich auf den politischen Plan gesetzt hat, eine Bildungsexpansion zu betreiben. Das heißt, man hat ja argumentiert, es wäre höchst schreiend ungerecht, wenn in den 60er, 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre häufig nur 10% Abitur gemacht haben, wären alle anderen massiv benachteiligt worden. Man hat dann schon in den 70er Jahren durch die Einführung der sogenannten Oberstufe, die ja jetzt nicht mehr die 4 verpflichtenden Fächer hatte, die man bis dahin hatte, sondern man konnte wählen innerhalb der einzelnen Fächer, ist es zu einer Verleichterung gekommen. Das mag jedem klar erscheinen. Latein, es taucht heute gar nicht mehr auf. Auch Mathematik kann man in einigen Bundesländern nahezu komplett abwählen. Dadurch ist es natürlich schon formal zu einer Erleichterung des Abitur gekommen. Und dann, wenn man mal die Schnitte vergleicht in den 80er und 90er Jahren, da sind die ungefähr bei 20%. Ich sage jetzt ungefähre Zahlen. Und sind natürlich jetzt bei ungefähr 50%. Das heißt, die Frage ist ja jetzt, sind wir alle schlauer geworden oder ist da entsprechender Notendumping erfolgt?
Das wäre ja dann eben das Discount-Abitur, von dem Sie sprechen. Und Sie sprechen auch von einer wundersamen Vermehrung der Bestnoten und nennen die Absenkung der fachlichen Anforderungen als zentralen Grund. Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben, wie diese Anforderungen gesenkt wurden, vielleicht an einem bestimmten Fach?
Ja, man hat ja im Nachzug von PISA die sogenannte Kompetenzorientierung an Schulen eingeführt. Das heißt, alle Aufgaben im Abitur wurden so umformuliert, dass viele Texte dort drin vorkommen, die bis dahin unbekannt waren. Ich nenne mal ein Beispiel Mathematik, da lässt sich am einfachsten erklären, während Mathematik Rechenaufgaben früher waren mit ein wenig Text, sind es heute Textaufgaben mit wenig Rechenaufgaben. Und die werden dann auch teilweise übernommen von teilweise grafikfähigen Taschenrechnern, die also Ihnen Beispiel Analysis, die entsprechenden Kurven und Grafiken, die Sie früher selbst machen mussten, werfen diese Ihnen halt als Ergebnis aus. Das heißt, man hat aufgrund von PISA und den Bildungsstandards, die nachfolgend eingeführt wurden, dann dazu angehalten, in der Bildungspolitik diese Aufgaben auch so zu formulieren, wie PISA-Aufgaben formuliert sind. Die sind mir entsprechend dieser Lesekompetenzaufgaben gestaltet. Und das zeigt als klare Beispiel, dass die Lesekompetenzergebnisse, mit denen in Mathematik, auch in PISA, eng korrelieren. Ja, das ist ja auch zu erwarten. Das hat die fatale Wirkung gehabt, dass im Beispiel der Mathematik natürlich die grundlegenden Rechenaufgaben, die früher jeder Schüler leisten musste, um überhaupt eine gute Note zu bekommen, die werden ausgelagert auf Taschenrechner, die überall im Einsatz sind, auch im Abitur und in einigen Bundesländern dann mit grafikfähigem Anteil oder aber ohne grafikfähigen Anteil, was wiederum dann unterschiedliche Ergebnisse natürlich erzielt. Das führt dazu, dass wir an den Universitäten Studenten, vor allem in Naturwissenschaften haben, die grundlegende Mathematik der Mittelstufe nicht beherrschen. Das hat dazu geführt, in den Nuller- und Zehnerjahren schon, dass die Universitäten flächendeckend Vorbereitungskurse einführen mussten, die heute flächendeckend stattfinden. Und trotzdem gibt es noch extrem hohe Durchfallquoten, vor allem in Ingenieurwissenschaften, in Informatik, wo in den ersten Semestern halt eine knallharte Mathematik von den Schülern abverlangt wird. Und diese sind das gar nicht gewohnt und scheitern auch großflächig. Das ist der Bildungspolitik natürlich auch ein Dorn im Auge. Und man hat ja dann den Universitäten nicht nur in Nordrhein-Westfalen Erfolgsprämien in Euro versprochen, wenn sie halt möglichst viele Studenten in der Regelstudienzeit zum Abschluss bringen. Was wiederum auf die Universitäten, die hier klamm sind, den Druck erhöht hat, auch die Zeugnisse oder die Abschlussergebnisse entsprechend anzuheben.
Das heißt in letzter Konsequenz, dass immer mehr Abiturienten an die Hochschulen strömen, ohne wirkliche Studierfähigkeit aufzuweisen. Welche Auswirkungen hat das auf die Universitäten, auf den Arbeitsmarkt später, auf die Gesellschaft insgesamt? Was befürchten Sie da?
Ja, es liegt ja schon auf der Hand, dass Bildungsergebnisse immer mit einer Verzögerung von 10 Jahren in der Wirtschaft und in der Wissenschaft auftreten. Wenn Sie heute ein neues Bildungskonzept hervorrufen, dann ist dieses Bildungskonzept natürlich erst in 10 Jahren wirksam. Das heißt, müssen ja alle Schüler durch das Gymnasium oder durch die Gesamtschulen durchlaufen, um überhaupt erst dann auf den Markt zu kommen. Und doch sieht die Situation halt äußerst schlecht aus, wie die neue Bildungsstudie des IWF ja zeigt, die ja in aller Munde ist und die Zeitschrift Die Welt ja in der Welt am Sonntag zitiert hat, dass die Leistungen immer schlechter werden. Das ist ja nun in der Wirtschaft und auch in der Wissenschaft angekommen. Ja, das kann man nicht mehr wegdeuten. Das sind ja Studien, die gemacht worden sind. Und da geht es nur in eine Richtung, nämlich abwärts.
diese Abwärtsrichtung, die wird so ein bisschen verdeckt mit schmissig klingenden Begriffen wie Kompetenzorientierung oder Projekt- und Teamarbeit statt Frontalunterricht. Das klingt ein bisschen so, wie wenn man mit sehr viel Brimborium überdecken möchte, dass man nicht mehr wirklich lernt in der Schule. Oder ist das jetzt zu drastisch ausgedrückt?
Ja, der Begriff der Kompetenz wurde ja eingeführt mit den Bildungsstandards. Und ich will den Pisaianern nicht den Willen absprechen, für Verbesserungen zu sorgen. Man hat also argumentiert, bisher wurde in Deutschland nur auswendig gelernt und jetzt müssen eben über dieses Auswendiglernen hinaus auch bestimmte Dinge Anwendung finden. Der Begriff der Anwendbarkeit von Wissen macht im Rahmen der Kompetenzorientierung natürlich die Runde. Das ist ja grundsätzlich kein ganz abzulehnender Gedanke, aber das hat eben dazu geführt, dass das Wissen, das Fachwissen, was man früher und auch heute noch sich aneignen muss, immer mehr in den Hintergrund gerückt worden ist. Wenn also die Abituraufgaben so strukturiert sind, um nochmal darauf zurückzukommen, dass sie in Biologie einen 5-seitigen Text mit Abbildungen und Grafiken enthalten und ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin, diesen Text zu bearbeiten aufgrund der nachfolgenden Fragestellung, dann brauchen Sie dafür keine Vorbereitung. Sie brauchen kein Fachwissen, weil alles Fachwissen in der Aufgabe bereits drinsteht und Sie müssen das dann nur finden, entsprechend der Aufgabenstellung. Das führt natürlich zu einer völligen Abwertung des Fachwissens an sich. Und jetzt kommt der Schluss zu den Universitäten, die natürlich Fachwissen vor allen Dingen in den ersten 3-4 Semestern in fast allen Fächern stringent verlangen. Das ist aber nicht mehr vorhanden. Und deswegen gibt es ja die Vorbereitungskurse. Und letztendlich, dass eben so und so viele Menschen oder so und so viele Studenten ohne Abschluss die Universität verlassen oder auch die Schule ohne Abschluss verlassen, wobei dann natürlich noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber das Abitur an sich, was ja ursprünglich mal die Studierfähigkeit gewährleisten sollte, diese Funktion ist längst aufgegeben.
Sie schreiben in Ihren Publikationen, dass die Abwärtsspirale, die durch diese Entwicklung einsetzt, in Rankings und im Innovationsausstoß in Deutschland bereits sichtbar wird, was natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die Zukunftsfähigkeit Deutschlands im globalen Wettbewerb. Nun müsste man meinen, wenn das sichtbar wird, muss die Politik reagieren. Wieso geschieht das nicht?
Ja, der Witz ist der, dass die KMK, also der Kultusministerkonferenz, diese grundlegenden Richtungen, die ich jetzt aufgezeigt habe, ja durchaus seit 15 Jahren und länger bekannt ist. Und sie hat jedes Mal die Bevölkerung beruhigt und die Kritiker beruhigt. Ja, wir führen jetzt Zentralabitur ein, aber die Bildungshoheit ist ja in den einzelnen Bundesländern. Und es ist dann vor 10 Jahren schon dazu gekommen, dass in Berlin also ein Topf eingerichtet wurde, in dem Abituraufgaben drinstehen, die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern, die ja extrem sind. Ja, ich erläutere jetzt mal das Beispiel. Bayern und Sachsen stehen in allen Studien weit vorn, müssten also die besten Abiture auch haben. Haben sie aber nicht. Sie haben noch nicht mal die Hälfte der Einzelabiturergebnisse, die Thüringen zum Beispiel hat. Während Thüringen immer im Mittelfeld steht, im hinteren Mittelfeld. Das heißt, hier wird in den einzelnen Ländern aufgrund von, nehme ich an, politischem Druck, der dann auch über die Schulleiter geht, der auf die Lehrer ausgeübt wird, nach dem Motto, nur ein Lehrer ist ein guter Lehrer, wenn er gute Noten gibt. Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer diesen Druck verspüren, dann geben sie eben nur gute Noten. Das beste Beispiel ist ja dafür die Einführung dieser Förderberichte. Wenn Sie also einem Schüler eine 5 geben, dann müssen Sie am Wochenende einen ausführlichen Artikel schreiben, eine ausführliche Begutachtung geben, die bis in alle Einzelheiten dann klärt, wie diese Schülerin oder dieser Schüler dann wieder auf eine 4 kommen soll in dem entsprechenden Fach. Jetzt stellen Sie vor, Sie haben ein Fach Mathematik und haben ein Drittel 5 da drin, dann sind Sie ja ausschließlich am Wochenende mit den Berichten beschäftigt. Und die Lehrer geben dann einfach nach dem Motto, wenn das so gewollt ist, dann machen wir das eben so. Dann geben die 5, bezeichnen das als ausreichend, die 5er-Leistung, die mangelhafte Leistung. Und entsprechend ihrem Gerechtigkeitssinn führen sie natürlich auch die anderen Noten entsprechend höher. Und dann haben wir schon einen wesentlichen Grund, warum die Notendurchschnitte immer besser werden. Ja? Weil eben hier politisch Druck darauf ausgeübt wird. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wieso kann die KMK das denn so bestimmen? Sie müssen denken, das sind Politiker, die Eltern sind Wähler, die Schüler auch. Und nach dem Motto, wir wollen das Abitur für alle unsere Kinder, wird dann praktisch nach dem römischen Beispiel Brot und Spiele das Abitur mittlerweile der Hälfte eines Jahrgangs einfach so übergeben, obwohl die Leistungen dazu nicht stimmen. Und die Leistungen in den Bundesländern natürlich extrem unterschiedlich sind.
Sie haben den Begriff Zentralabitur vorhin eingeführt. Das ist auch ein Vorschlag Ihrerseits, ein bundesweites Zentralabitur mit externer Bewertung nach französischem Vorbild. Wäre das eine Art Befreiungsschlag? Könnte man das so eins zu eins übernehmen?
Man muss natürlich überlegen, was macht die KMK derzeit? Die KMK beruhigt alle derzeitigen Presseartikel, die von einer katastrophalen Entwicklung im Schulwesen aufgrund von Studien ja zu Recht berichten. Die KMK verweist auf die Beschlüsse, dass 2027 ein Zentralabitur eingeführt wird. Das Zentralabitur bisher war aber schon so gestaltet aufgrund der Bildungshoheit der Länder, dass eben einzelne Bundesländer sich an dem Topf, der in Berlin zur Verfügung gestellt wurde für einzelne Fächer, das waren am Anfang nur 3 Fächer, gar nicht bedienen konnte, einige Aufgaben nehmen konnte oder den ganzen Komplex nehmen konnte. Entsprechend ist natürlich diese Ungerechtigkeit zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen geblieben. Und die einzelnen Bundesländer haben auch unterschiedliche Anforderungen in ihren einzelnen Fächern, sodass also ein generelles Zentralabitur, was irgendwo in Berlin erstellt würde, gar nicht berücksichtigt diese individuellen Unterschiede, die jedes einzelne Bundesland hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Hessen hat zum Beispiel keine Evolution im Oberstufenunterricht. Die haben das zugunsten eines anderen biologischen Zweiges gestrichen. Wenn jetzt Evolutionsaufgaben, die fast alle anderen Bundesländer haben, kämen, wären ja die hessischen Schüler extrem benachteiligt. Und man könnte dem natürlich nur so ausweichen, indem man entweder den Druck auf die Lehrer auslässt und die Lehrerinnen und Lehrer wieder dazu hinweist, entsprechend unzureichende Leistungen aber solche zu deklarieren. Das wäre natürlich eine erste Möglichkeit. Die wird natürlich nicht genommen. Die zweite Möglichkeit, das nach französischem Beispiel zu machen, wird natürlich auch nicht genommen, weil in Frankreich ja ein Zentralabitur durchgeführt wird, was insgesamt zählt. Also an einem Tag werden die Fächer landesweit geschrieben und diese Noten, die sie dann da erreichen, sind ihre Abiturnote. In Deutschland, selbst wenn man davon ausgehen würde, es gäbe ab 2027 ein Zentralabitur, was alle Bundesländer gleichartig schreiben zum gleichen Zeitpunkt, dann besteht immer noch zu 2/3 die Abiturnote aus den Jahrgangsstufen 12 und 13, nämlich die gesamte im Abitur erzielten Noten zählen nur 1/3. Man hätte also selbst bei einer Einführung des Zentralabiturs nach deutschem Vorbild praktisch 2/3 immer der Bildungshoheit der einzelnen Länder überlassen. Und französisches Zentralabitur, da glaube ich jetzt mal, wäre eine Lösung, ist aber politisch nicht gewollt.
Man könnte natürlich den Filter auch weiter oben ansetzen, alternativ, und sagen, Hochschulen dürfen ihre Studenten wieder stärker selbst auswählen, also die Auslese betreiben. Wäre das ein möglicher Ansatz?
Das wäre natürlich ein möglicher Ansatz. Wir brauchen ja nur rüber nach Frankreich gucken. Frankreich hat ja sehr viele Elite-Universitäten, die sogenannten Grand Écoles. Wenn wir zum Beispiel die HEC nehmen. Die HEC oder die Polytech haben extrem anfordernde Vorbereitungskurse, die erstmal nach dem Abitur darauf vorbereiten, dass man überhaupt die Prüfungsanforderungen auf diese Elite-Universitäten schafft. Man will damit die Besten der Besten haben. Und die HEC bereitet ja hauptsächlich auf Politik und Management vor. Insofern haben die französischen Politiker, das muss man auch sagen, die stammen zum großen Teil von dieser HEC. Das sind eben die Besten der Besten, weil man glaubt, auch von der Demokratie her, dass die Besten der Besten auch ein Land sehr gut führen können, ja, also in allen Belangen. Das ist bei uns natürlich, dieses Elite-Denken ist bei uns überhaupt nicht vorhanden. Und jetzt kommt dazu, dass die Bevölkerung zunehmend der Meinung ist, dass diese Personen, die bei uns die höchsten Ämter bekleiden, ja eben keinen elitären Hochschulabschluss haben müssen, sondern praktisch sogar ohne Schulausbildung oder ohne Abschluss Ministerämter bekleiden können. Ja, was zu einer Demokratieverdrossenheit dann letztlich auch führt. Wenn die Leute glauben, sie sind von Personen regiert, die nicht mehr über die Kompetenz verfügen, über die sie eigentlich verfügen müssten, dann ist das demokratiegefährdend. Ja, das muss man immer dabei im Auge halten. Nämlich Elite-Universitäten haben ja nichts mit elitär zu tun. Elitäres Verhalten ist abzulehnen, das kommt zwar vor, aber Elite-Universitäten bedeutet ja nur, dass dort die Besten der Besten sind. Und dieses Leistungsprinzip, was in Frankreich und England, im angloamerikanischen Raum sowieso vorhanden ist mit den ganzen Elite-Universitäten, wird ja in Deutschland zunehmend abgeschafft.
Wenn wir nun einfach nichts ändern, Hände in den Schoß legen, abschließend die Frage an Sie, wo sehen Sie das deutsche Bildungssystem in 10 oder 15 Jahren?
Ja, wenn wir mit diesen Vorschlägen, die zum Beispiel jetzt Rheinland-Pfalz macht, diese reformpädagogischen Vorschläge aus dem 19. Jahrhundert, sage ich mal, die durch nichts, durch keine wissenschaftliche Studie auch nur gedeckt sind, indem also praktisch das Leistungsprinzip abgeschafft wird, indem die Fächer abgeschafft werden, indem die Noten abgeschafft werden, indem nur noch in Teams zusammengearbeitet wird, indem eine vergleichende Leistungsbeurteilung gar nicht mehr erlaubt ist. Wenn wir also das Leistungsprinzip derart abschaffen, dann wird das schwerwiegendste Folgen auf die Wissenschaft, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, auf die Demokratie und vor allen Dingen auf den Wohlstand haben. Wenn alle anderen Länder, China, Japan, also unsere Konkurrenten aus dem angloamerikanischen Raum, das Leistungsprinzip an oberster Stelle auch ihre Vergabe von Arbeitsplätzen sehen und wir machen genau das Gegenteil. Das fängt ja schon an mit der Abschaffung der Bundesjugendspiele, die ja aus dem Grund abgeschafft worden sind, dass einer, der nun mal sehr gut im Sport ist, oder ein anderer, der eben nicht sehr gut im Sport ist, dadurch diffamiert werden könnte, dann schaffen wir sie lieber ab. Also momentan diese Richtung in der Politik geht eher dahin, lieber alle gleich schlecht, als einer besser als der andere. Und das führt Deutschland in den Abgrund.
Herausragende Noten für fast alle und ein Abitur, das im Ausverkauf zu haben ist. Im Gespräch war der Bildungsforscher Hans-Peter Klein. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das Neueste aus der Welt der Bildung hören Sie nun in unserer Nachrichtenübersicht. Die Redaktion hatte Christina Rüdiger.
In Österreichs Klassen ist der Anteil der Schüler, die relativ zum altersgemäßen Klassenniveau mindestens 2 Jahre älter sind, deutlich höher als im internationalen Vergleich. Das geht aus dem jährlichen Bericht Education at a Glance der OECD hervor, der Daten aus allen Bildungsbereichen der 38 OECD-Mitgliedstaaten untersucht. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in Österreich knapp 4% aller Schüler zum Schulschluss aufgrund mangelnder Leistungen die Klasse wiederholen mussten. Der Leiter des OECD-Direktorats für Bildung und Kompetenzen, Andreas Schleicher, sagte, wenn Kinder eine Klasse wiederholten, sei das sehr teuer und auch stigmatisierend. Man gewinne wenig, wenn man sie sitzen bleiben lasse. In den meisten Ländern der OECD gäbe es heute daher kein Sitzenbleiben mehr. Es brauche stattdessen bei mangelnden Leistungen mehr außerschulische Unterstützung, so Schleicher weiter. In der Schweiz hat das Zürcher Kantonsparlament beschlossen, den Französischunterricht in der Grundschule abzuschaffen. Bei der für die Sprachpolitik zuständigen Bundesrätin Elisabeth Bomm-Schneider ist der Entscheid, der in der Kompetenz des Kantons liegt, auf Kritik gestoßen. Sie bezeichnete ihn als Affront. Die Westschweizer verstünden nicht, warum Zürich diesen Schritt plane. In der Westschweiz gehe die Tendenz in die entgegengesetzte Richtung. Dort werde die Zahl der Deutschstunden sogar erhöht. Der Entscheid des Zürcher Kantonsrats sei eine Entwertung der Landessprachen und der Schweizer Kultur, so die Bundesrätin. Bomm-Schneider drohte mit einer Intervention des Bundes, sollte ein Kanton aus dem sogenannten Harmos-Konkordat ausscheiden. Dann werde sie den Sprachunterricht für die Grundschule vorschreiben, so die Bundesrätin weiter. Das Harmos-Konkordat ist eine Vereinbarung der Kantone über die Vereinheitlichung der obligatorischen Schule. Darin ist auch der Sprachunterricht geregelt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, des Landes Baden-Württemberg hat aufgrund des wachsenden Einflusses von künstlicher Intelligenz, KI, neue Prüfungsformate gefordert. In Zeiten von KI seien die bisherigen Formate nicht mehr zeitgemäß, sagte die GEW-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg, Monika Stein. Das Land müsse seine Lern- und Prüfungskultur weiterentwickeln. So gäbe es im Mathematikunterricht heute noch Prüfungen, bei denen Teile ohne Taschenrechner absolviert werden müssten. Im Berufsleben arbeiteten Menschen zudem meist in Gruppen zusammen. Die Leistung in der Schule werde aber immer noch vom einzelnen Schüler abgenommen. Auch das sei nicht mehr zeitgemäß. Man müsse Formate entwickeln, die die Kinder aufs Leben vorbereiteten. Kooperatives Arbeiten müsse zum Standard gehören. Joshua Meisel vom Landesschülerbeirat bekräftigte, es brauche für eine sinnvolle Benotung statt Einzelleistungen Debatten im Unterricht. Man solle die Leistung der Schüler dabei benoten, so Meisel. Kritiker befürchten, dass eine seriöse Leistungsmessung so unmöglich sei und Universitäten vermehrt Aufnahmeprüfungen einführen würden. Trotz vieler Neueinstellungen fehlen in Mecklenburg-Vorpommern zum Schulbeginn weiterhin Lehrer. Betroffen seien knapp 2% der allgemeinbildenden staatlichen Schulen, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg, Die Linke, in Schwerin mit. Diese Schulen würden von den Schulbehörden besonders begleitet. Ziel sei es, durch Maßnahmen wie Abordnungen von Lehrkräften, weitere Stellenausschreibungen, Klassenzusammenlegungen und Angebote der digitalen Landesschule den Unterricht abzusichern. Schulen sähen sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen mit vielen Anforderungen konfrontiert, die über den eigentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag hinausgehen. Multiprofessionelle Teams trügen dazu bei, dass sich Lehrkräfte auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren könnten. Viele der neu eingestellten Lehrer seien Lehrkräfte im Seiteneinstieg ohne pädagogische Vorkenntnisse, die jedoch eine dreimonatige Vorqualifizierung durchlaufen hätten und berufsbegleitend weiterqualifiziert würden. Sie seien nach wie vor unverzichtbar, weil zu wenige Lehramtsabsolventen die Hochschulen verließen, erklärte die Ministerin. Nach Bekanntwerden des Falls einer fast 16 Jahre lang krankgeschriebenen Lehrerin sieht die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller, CDU, ein gravierendes Fehlverhalten innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf, teilte Feller auf Anfrage mit. Die Bezirksregierung sei jetzt gefordert, den Fall lückenlos aufzuklären. Sie habe die Ermittlungen aufgenommen mit dem Ziel, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Der Fall der Lehrerin aus dem Ruhrgebiet war durch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts OVG NRW bekannt geworden. Dieses hatte geurteilt, dass auch nach langer Krankheit noch eine amtsärztliche Untersuchung der Lehrerin angeordnet werden darf. Die seit 16 Jahren krankgeschriebene Beamtin hatte zunächst dagegen geklagt und argumentiert, eine solche Anordnung sei nach jahrelanger krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit unverständlich. Das OVG befand, dass eine Untersuchung auch jetzt noch gerechtfertigt sei, um Klarheit über den Gesundheitszustand der Frau zu bekommen. Feller erklärte, der Fall sei nicht akzeptabel und in seiner Dimension nicht nachvollziehbar. Als Folge habe das Schulministerium bei allen Bezirksregierungen abgefragt, wie Zurruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit bearbeitet und kontrolliert würden. Die bisherigen Rückmeldungen zeigten, dass die bestehenden Strukturen grundsätzlich funktionieren, so Feller weiter.
Das waren Meldungen aus dem Bildungsbereich. Zusammengestellt hat sie Christina Rüdiger, Sprecherin war Eva Horstmann. Israel ist seit Monaten in aller Munde. Es geht um Politik und um den Krieg in Gaza. Wir nähern uns dem Land heute in dieser Sendung aber aus einer anderen Richtung. Wie sieht das Schulsystem in Israel aus? Was wird dort vermittelt? Wo liegen die Unterschiede zu unserem Zugang zur Bildung? Antworten auf diese Fragen und weitere gibt es von unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Per, selbst wenn man die örtlichen Verhältnisse nicht gut kennt, aber vielleicht mal Bilder aufschnappt von Schulen in Israel, dann fällt spontan auf, sie scheinen in der Regel eingezäunt. Das ist ein ganz anderer Eindruck als bei uns, wo Schulen oft möglichst offen gestaltet sind. Und da tummeln sich überdurchschnittlich viele gleichaltrige Schüler, auch in den Klassenzimmern. Was steckt hinter diesen zufälligen, spontanen Eindrücken?
Die Schulen sind in der Tat eingezäunt. Das heißt, man kann eigentlich nicht rein, ohne dass einen der Securitas-Wächter kennt. Auch wenn man die Kinder abholen will, muss man sich ausweisen und sagen, wer man ist. Grund ist Sicherheitsbedenken, die man in Israel aus naheliegenden Gründen hat. Man will also nicht, dass da fremde Leute hereinkommen. Das ist mal das eine, das auffällt, wenn man eine Schule als Außenstehender sich ansieht. Das zweite, das auffällt, ist die Klassengröße. Also wenn man dann in so eine Schulklasse kommt, dann sind dort nicht 20 und auch nicht 30 Kinder, sondern bis zu 40 Kinder vorhanden. Und das gibt natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Die Atmosphäre ist auch für das Lehrpersonal nicht ganz einfach, weil sie so einer, ich sage jetzt mal, Horde von 40 Teenagern oder 40 Kindern gegenüberstehen. Und das stellt enorm hohe Anforderungen an die Lehrer, aber auch an die Schüler.
40 Schüler in einer Klasse, das wäre in unseren Breitengraden wirklich ein Schreckensszenario, das kennen wir so gar nicht. Was sind darüber hinaus aus deiner Sicht, so ganz allgemein gesprochen, die Stärken des Schulsystems in Israel und was auch die Schwächen?
Israel ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Also es gibt orthodoxe Juden, es gibt religiöse Juden, es gibt säkulare Juden, es gibt Araber. Das sind eigentlich die größten Gruppierungen. Und diese Gruppierungen sind nicht zusammen in einer Schule, nicht mal im selben Schulhaus in der Regel, sondern es gibt separate Schulen für diese Gruppen, wo die säkularen Kinder hingehen. Das ist die eine Schule und die andere Schule ist, wo die religiösen Israelis ihre Kinder hinschicken. In den arabischen Städten gibt es arabische Schulen und dann gibt es noch die Schulen der Ultraorthodoxen. Also das sind eigentlich vier, ich sage jetzt mal, Schulsysteme, die getrennt voneinander funktionieren. Das hat einerseits den Vorteil, dass man sich nicht mit Andersdenkenden ärgern muss. Zum Beispiel die einen essen koscher in der Schule und die anderen essen nicht koscher in der Schule, wenn sie säkular sind, respektive religiös. Hat aber auch den Nachteil, dass man sich eben nicht auseinandersetzen muss mit den anderen oder mit den Kindern, die aus einer anderen Familie kommen als ich selber zum Beispiel. Und das fällt auf, die Schulen sind in sich homogen, obwohl die Gesellschaft eben sehr heterogen zusammengesetzt ist.
Was man aus Statistiken zweifelsfrei herauslesen kann, ist, dass Israel sehr viel Geld investiert in die Bildung im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt geht. Von Israel her mehr Geld für Bildung rein ins System, ins Land, als fast in allen OECD-Ländern. Wohin fließt denn dieses Geld konkret?
Israel hat ein Problem mit den Schulen, weil es gibt hier sehr viele Neueinwanderer aus der ganzen Welt sozusagen. Es gab eine Zeit, da kamen viele aus Äthiopien, jetzt kommen viele aus Frankreich und aus den USA, aus der UdSSR. Nachdem die implodiert war, kamen sehr viele Juden hierher und die hatten alle ein Sprachproblem. Also man musste sehr viel in die Sprache, das Hebräische, investieren, um diese auf denselben Level wie die Einheimischen oder wie die Sabres, wie man hier sagt, um sie sprachlich auf dieses Niveau zu heben. Und das absorbiert viel Geld. Ein anderer Punkt ist, dass die Kinder ab Alter 17 etwa langsam aufs Militär vorbereitet werden, also mit Ertüchtigungsübungen und so. Und das absorbiert auch einen gewissen Teil der Finanzen. Zu sagen ist aber, dass die Lehrer in Israel im Vergleich zu OECD schlecht bezahlt sind. Und das ist auch im Vergleich zum Beispiel zu Schweiz oder zu Deutschland, sagen wir mal, nicht ein sehr angesehener Beruf, weil man eben weiß, die verdienen wenig, sind wahrscheinlich auch nicht sehr gut. Im Gegensatz zu Schweiz, wo ich das jetzt im Sommer beobachten konnte, noch einmal, sind die Lehrer weniger spezialisiert. Zum Beispiel die unterrichten Englisch, haben aber einen stark hebräischen Akzent, wenn sie Englisch sprechen. Und das wirkt sich natürlich nachteilig dann auf die Sprachkenntnisse der Schüler aus.
Das heißt, vergleichsweise viel Geld fließt nicht in erster Linie in die Qualität der Bildung im Klassenzimmer, sondern in Strukturkosten.
Das kann man so sagen. Wobei ich will nicht sagen, dass kein Geld in die Schulen fließt. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass jeder Schüler einen Computer erhält von der Schule. Den muss er selber kaufen. Das sind alles Kosten, die die Eltern übernehmen, weil eben die Schule zu wenig Geld hat. Obwohl Netanyahu, muss ich sagen, als er noch Finanzminister war, vielleicht vor 20 Jahren, hat er versprochen, dass jeder Schüler einen Computer erhalten soll. Er hat aber nicht gesagt, von wem. Also heute ist es so, dass die meisten von den Eltern den Computer bekommen müssen, weil das ist eine Anforderung für den Unterricht.
Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs den Krieg angesprochen, der immer noch andauert. Ist der spürbar im Schulalltag? Ist der ein Thema bzw. beeinflusst er den Unterricht?
Der beeinflusst den Unterricht schon, weil es gibt Zeiten, wo die Schulen nicht stattfinden. Also zu Beginn des Gaza-Kriegs vor bald 2 Jahren gab es keinen Schulbetrieb, weil man nicht genau wusste, was da auf das Land zukommt und weil man vermeiden wollte, dass da große Ansammlungen von Kindern ein Klumpenrisiko, sagen wir jetzt mal, darstellen. Da sind die Schulen wie in der Corona-Zeit während vielen Tagen ausgefallen. Im Süden des Landes und im Norden des Landes, also an der Grenze zu, wo die Hamas herrscht und im Norden des Landes, wo die Hisbollah stationiert war, da sind die Schulen länger ausgefallen als im Zentrum des Landes, weil dort im Norden und im Süden war die Gefahr eben größer. Zudem sind im Moment etwa 100.000 Reservisten in der Armee. Das bedeutet, das sind erwachsene Männer, zum Teil auch Frauen, die sind aus der Familie gerissen, von den Kindern entfernt. Und die Kinder wachsen während Monaten ohne Väter oder zum Teil ohne Mütter auf. Und das führt zu Situationen, die man als traumatisch bezeichnen muss. Fast täglich kommen Meldungen, 2, 3, 4 Soldaten sind umgekommen im Gazastreifen und die Kinder wissen dann nicht, wie sie das interpretieren sollen. Also ist jetzt mein Daddy, ist der jetzt ein Risikofall? Ist er in der Gefahrenzone? Kommt er überhaupt wieder zurück? Das wirkt sich alles auf die Kinder aus. Im Süden extrem, auch durch die Raketenangriffe. Dort 10, 11, 12-Jährige sind Bettnässer geworden, einfach aus Angst, um das irgendwie zu verarbeiten. Also die Kriegssituation spürt man als Erwachsener im Alltag vielleicht weniger, aber die Kinder sind davon schon stark betroffen.
Schauen wir mal über die Grundbildung hinaus. In Israel gibt es Hochschulen, Universitäten. Wie sieht das aus? Wie erreicht man die? Ist das ähnlich wie bei uns aufgebaut? Was braucht es, um beispielsweise eine Hochschule zu besuchen?
Die Matura, die hier Bagrut heißt, das Reifezeugnis übersetzt, die hat von Anfang an eine andere Funktion. In Europa eigentlich, die Matura ist mehr so für eine Elite. Also ich glaube, in der Schweiz sind es 20% der Schüler, die eine Matura machen, Elite im intellektuellen Sinn, sind es hier an die 80%. Das bedeutet, dass die Anforderungen sicher tiefer sind für eine Matura in Israel. Deshalb reicht die Matura nicht, um an die Universität zu gehen. Es braucht zusätzlich zur Matura einen psychometrischen Test, auf den sich die Schüler intensiv vorbereiten. Es gibt Privatschulen, die die Kinder auf diesen Test vorbereiten, damit sie ihn bestehen. Ich habe nie einen gemacht, aber was ich gesehen habe, sind das so knifflige Fragen, die man beantworten muss. Intelligenzfragen, wahrscheinlich eine Art Intelligenzquotient. Und der entscheidet dann, wer an die Universität zugelassen ist. Und je nachdem, wie gut dieser psychometrische Test ist, kombiniert mit der Schlussnote bei der Matura, entscheidet sich dann, welche Fächer für den angehenden Studenten in Frage kommen. Also am leichtesten, wer relativ schlecht abschneidet, der studiert dann halt Soziologie. Da sind die Anforderungen geringer. Und wer gut abschneidet, dann vielleicht Physik oder Mathematik. Insofern, die Matura hier ist kein Freipass für den Universitätszutritt, sondern es ist ein Freipass für die psychometrische Prüfung. Und die entscheidet dann, ob jemand an die Uni kann oder nicht.
Für unsere Zuhörer in Deutschland, die Matura ist gewissermaßen die Entsprechung zum Abitur eben in Deutschland. Wenn nun jemand aber keinen akademischen Weg anstrebt, sondern einen Beruf erlernen will, gibt es eine klassische Berufslehre in Israel?
Leider muss ich sagen, das gibt es leider nicht. Oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Also wenn ein Elektriker zu mir kommt, dann hat er das quasi on the job gelernt, oft bei seinem Vater oder in einem kleinen Geschäft. Aber dass man eine richtige Lehre macht mit berufsbegleitender Schule, das gibt es hier nicht. Es gibt zwar eine Schule, wo man einen Beruf lernen kann, das ist dann aber primär eben eine Berufsschule und weniger eine Lehre. Die Lehre ist dann quasi angehängt und nicht wie in Europa, wo im Zentrum die Lehre steht und angehängt ist die Schule, ein oder zwei Tage pro Woche. Das merkt man auch, wenn man Handwerker holt. Bei den Banken ist es anders, weil die haben eine Spezialausbildung dann, wenn einer dorthin geht. Aber das Niveau der, zum Beispiel der Handwerker, das ist deutlich tiefer als in Europa.
Das heißt, wenn ich nach der Schulzeit beispielsweise Schreiner werden möchte, dann klopfe ich einfach bei einer Schreinerei bei mir im Dorf und frage, ob ich da reinschauen kann.
Das ist so, genau.
Gut, das ist ja auch mal ein originelles System. Wir haben bereits etwas gesprochen von den verschiedenen Schultypen, die sich an Gruppen richten, also säkulare oder ultraorthodoxe. Wie sieht es denn demografisch aus? Gibt es da irgendwelche Mehrheiten oder ist das etwas gleichmäßig verteilt von den Jahrgängen her?
Also ich beginne mit einer News aus Jerusalem. Dort sind in diesem Jahr, also die Schule hat hier am 1. September begonnen, sind in diesem Jahr die Erstklässler aus orthodoxen Familien erstmals in der Mehrheit. Das heißt, die meisten Erstklässler, die im September eingeschult wurden, am 1. September, die kommen aus orthodoxen Familien. Das hat Konsequenzen. Diese Schüler werden, so wie es heute ist, wenn das nicht geändert wird, werden eigentlich keine weltlichen Fächer lernen. Die werden weder Englisch noch Mathematik noch sonst was studieren. Die werden sich voll und ganz auf die Bibel und die Heilige Schrift konzentrieren. Und das hat natürlich Konsequenzen für das Land, für später. Die werden also im Prinzip eine Ausbildung aus Drittweltländern mitbekommen. Und ich muss das nochmals betonen, weil es eben sehr bedenklich ist. Im Moment in Jerusalem mit einem hohen orthodoxen Bevölkerungsanteil ist das die Hälfte. Das heißt, die Hälfte der Schüler, die heute in die Schule kommen, die lernen nichts, das sie zu einem späteren Beruf ermächtigen würde. Und das ist bedenklich für das Land, denn das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie hören das laufend aus den Nachrichten. Das Land hat riesen Sicherheitsprobleme, es braucht eine gute Armee, es braucht Techniker für die Armee, es braucht Innovationen und das ist von dieser Ausbildung her nicht zu erwarten. Jetzt in Jerusalem ist ein extremer Fall, Aber es gibt andere Städte, wo sich ein ähnlicher Trend anbahnt, denn orthodoxe Familien haben 6 bis 7 Kinder und die säkularen Familien haben 3 Kinder, sagen wir jetzt mal im Durchschnitt. Also die überholen die säkularen bis in Jahr 2050. Und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht. Was aber zu sagen ist, sind die Bibelstudenten, die lernen zwar keine Mathematik, aber die lernen kritisches Fragen. Also ihre Aufgabe ist, dass sie sich mit der Bibel kritisch auseinandersetzen. Kritisch nicht im Sinn, dass sie das ablehnen, sondern kritisch im Sinn, sie fragen sich, wieso hat er das gesagt und nicht das und wieso hat er das gemacht und nicht das andere. Also man stellt das Geschriebene immer wieder in Frage, im Sinn, dass man wissen möchte eigentlich, wieso ist das so und nicht anders. Und das ist eigentlich auch eine gute Voraussetzung für das spätere Berufsleben. Es gibt auch innerhalb der Orthodoxie, es ist noch kein Trend, aber es gibt doch schon einige Orthodoxen, die das Gefühl haben, sie müssen einen Beruf lernen. Und es gibt Startups und es gibt Hightech-Zentren für die Orthodoxen. Also es gibt vielleicht 4 oder 5 im ganzen Land, also nicht sehr viele. Aber das Interessante an diesen Zentren ist, dass die erstmals Englisch lernen müssen, sonst können sie die Literatur nicht lesen. Ich habe mal mit so einem Lehrer gesprochen, der den Orthodoxen das Englische beibringt. Und der hat gesagt, das sei unheimlich schwierig, weil die kennen die säkulare Welt nicht. Also wenn er ihnen sagt, auf Englisch, wir gehen zum Strand, dann muss er ihnen erklären, was ein Strand ist. Weil das existiert in ihrer Welt nicht oder kaum. Und deshalb muss er Bilder aus der orthodoxen Welt nehmen, die übersetzen und dann verstehen sie das. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd fast, ist aber Realität in diesen Kreisen.
Wir haben jetzt ein Bild gewonnen vom Schulsystem in Israel. Jetzt ist natürlich die Frage nach einem Fazit. Wie wirkt sich das aus? Es gibt einen Ökonomen, der jüngst gewarnt hat, die Bildung in Israel, die droht abzusinken auf ein Niveau von 50% der Kinder auf Drittweltniveau, also dass gewissermaßen die Hälfte der Kinder wirklich auf einem Drittweltniveau gebildet ist. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Bildung als Rohstoff. Ist das so? Kann man das so sagen?
Der das sagt, ist ein Ökonomieprofessor, der heißt Dan Ben David. An der Uni Tel Aviv ist der Professor für Volkswirtschaftslehre. Und der hat sich einen Namen dadurch gemacht, dass er solche Prognosen macht. Jetzt die Prognose, 50% droht ein Drittweltniveau bei der Bildung, die ist nicht für heute und morgen und übermorgen, sondern das bezieht sich auf die 50er bis hin Ende 50er Jahre und setzt auch voraus, dass sich nichts ändert am Bildungssystem. Nun, das kann man schwer voraussagen. Das kommt auch ein bisschen auf die politische Entwicklung drauf an, auf die Machtverhältnisse in der Politik. Aber im Moment, dieser Dan Ben David macht sich wirklich echte Sorgen über die Zukunft des Landes. Und zwar, weil das Land braucht kluge Köpfe, vielleicht mehr als andere Länder, die weniger große Probleme mit den Nachbarn haben als dieses Land. Deshalb ist er eigentlich ein Warner. Ich muss aber sagen, er ist im Moment ein einsamer Rufer in der Wüste. Ich sehe im Moment kaum Ansätze, wo man dieses Schulsystem oder wo man die Schulpflicht insofern ausweitet, als man auch säkulare oder weltliche Fächer hinzufügt, sodass die orthodoxen Kinder weiterhin in ihrem Milieu bleiben. Kommt hinzu, dass die auch nicht in die Armee gehen. Die Armee ist ein wichtiger Faktor in der Erziehung der Jugend. Also ab 18 gehen die hier für 3 Jahre in die Armee. Und die hat eine wichtige, Erziehungsfunktion.
Nichtsdestotrotz ist Israel eine Technologienation. Sie gilt als Hightech-Großmacht. Und wenn man diese Beschreibung vom Bildungssystem hört, fragt man sich ein bisschen, wie kommt es dazu?
Die Hightech-Industrie beruht auf einer relativ kleinen Elite. Also es ist nicht so, dass jeder Israeli irgendein Startup gegründet hat und dann eine Idee umsetzt, die die Welt beglückt. Die Hightech-Industrie, nicht wirtschaftlich, aber von den Arbeitsplätzen her, ist sie eigentlich ein Minderheitsprogramm, sage ich jetzt mal. In Tel Aviv sind sehr viele in der Hightech-Industrie und in anderen, Herzliya vielleicht und in Beersheba auch. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Der durchschnittliche Israeli ist nicht in der Hightech-Industrie angestellt. Und die klugen Köpfe, die kommen eben aus der Armee. Die jungen Männer und Frauen werden im Alter von 18 quasi auf die Technologie losgeschickt. Die Einheit 8200 ist vielleicht ein bisschen bekannt. Das ist digitale Nachrichtendienst, wenn man so will. die digitalen Schnüffler, kann man auch sagen, und die lernen alles, was mit Cybersecurity und mit Hightech, die in der Armee eingesetzt wird, zu tun hat. Das sind dann Leute, wenn sie nicht in der Armee bleiben, die werden sehr schnell abgeworben von Hightech-Firmen. Die haben eben gelernt, was die Armee und was der Markt braucht und was er fordert. Quasi als 18-, 19-, 20-Jährige haben sie das gelernt. Sie haben früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich einen Studenten in Zürich vergleiche, der vielleicht mit 18 zu studieren beginnt, mit einem Studenten in Israel, der vielleicht erst mit 21 beginnt, dann hat er nach 3 Jahren Armeedienst schon eine ganz andere Persönlichkeit, eine ganz andere Erfahrung, als eben einer, der frisch vom Gymnasium herkommt und studiert. Es gibt hier praktisch keine Langzeitstudenten im Vergleich zur Schweiz oder zu Europa, weil eben die Leute schon eher wissen, was sie wollen und natürlich eben auch älter sind. Also die klugen Köpfe, wenn ich so sagen darf, die werden in der Armee rekrutiert und ausgebildet und werden dann in die Hightech-Industrie geschickt und auf diese losgelassen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Damit ist Israel ziemlich erfolgreich, auch wenn die Schulen nicht auf dem europäischen Niveau sind, im Allgemeinen. Vielleicht noch ein Unterschied. Die Begabtenförderung, die ist, glaube ich, in Israel, wird intensiver gepflegt oder gepusht als in Europa. Das bedeutet, dass man Kinder, zum Beispiel schon 15-Jährige, für gewisse Vorlesungen an die Uni schickt, damit er lernt, wie man lernt und damit er sich mit der Materie, die ihn interessiert, auseinandersetzt. Es gibt aber auch Klassen für Hochbegabte, wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern. Und das sind dann künftige Hightech-Spezialisten, die durchaus gesucht sind.
Schulsystem und Bildungswesen in Israel. Zu Gast dazu war unser Nahost-Korrespondent Pierre Heumann. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war die Sendung Lehrerzimmer. Jede Woche eine Stunde rund um das Thema Bildung hier bei Konterfunk. Unsere Redaktion ist offen für Ihre Fragen, Ideen und Vorschläge. Uns interessieren beispielsweise Praxisstimmen aus dem Schulbetrieb, ob als Schulleiter, Fachlehrer oder in einer anderen Funktion im Klassenzimmer. Sie erreichen uns mit Ihren Anregungen unter der Adresse lehrerzimmer@konterfunk.radio. Diese Sendung können Sie auch als Podcast in unserer Mediathek nachhören und gerne weiterverbreiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.